Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Langer. Was haben wir heute für Sie im Programm? Einen Rückblick auf die Wiener Hörspieltagung Horchposten sowie eine Reminiszenz an die Ära der Kompaktkassette. Doch zunächst kommt noch der Autor des eben gesendeten und als Hörspiel des Monats prämierten Stücks Similiberg zu Wort. Der Schweizer Schriftsteller Michael Fehr, der in dieser Inszenierung von Kai Green auch als Erzähler zu hören war. Was hält er von der Umsetzung seiner Vorlage? Ist er zufrieden? Michael Fehr.
Ja, also ich finde, es sind sehr viele gute Ideen drin, aber ich will auch gar nicht zufrieden sein, weil mir geht es um die Freude von jemandem an der Interpretation dieses Stücks oder Werks. Also das heißt, ich habe jetzt nicht als Autor da dauernden Überblick und auch nicht die Hoheit, die will ich auch nicht haben, sonst müsste ich es selber machen und dann auch dafür selber gerade stehen. Also wenn ich etwas gebe, dann gebe ich es hin und nachher bin ich wiedergekommen, bloß als Erzähler und habe versucht, einfach mitzumachen, aber diesmal im Sinne Kai Grems und nicht in meinem. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass man diese Funktionen trennt und dass man jemandem auch das Vertrauen und die Freude an der Interpretation übergibt. Ja.
Hat er seine Erzählung, die dem Hörspiel zugrunde liegt, neu entdeckt? Ist ihm durch die Inszenierung etwas aufgefallen, was ihm vielleicht noch gar nicht bewusst war?
Das auf jeden Fall, das ist eben natürlich der ganz persönliche Grund, warum ich jemandem gewissermaßen das Stück abgebe, weil es wird nie so neu zurückkommen, wie wenn es eigentlich wenig mit mir zu tun hat. Das heißt also beispielsweise oder gerade die Dialogszenen sind für mich wahnsinnig schön anzuhören, weil es für mich auch ein Beweis und eine Genugtuung ist, wie natürlich die laufen können. Also wenn man liest, hat man den starken Eindruck einer Kunstsprache, die es auch ist, das Buch. Es ist Kunst im unschimpflichsten Sinn, also im besten Sinne, aber ich war mir selber immer gewiss, dass viel Puls da drin stecken muss. Das heißt, es sollte eigentlich gut laufen. Aber so richtig hören kannst du es natürlich erst, wenn dann 2, 3 Leute da sind, die sagen, okay, das probieren wir jetzt aus, das machen. Und plötzlich merkst du, ja, das sind Gespräche, die einfach so gehen.
Kunstsprache ist ein wichtiger Begriff im Schaffen von Michael Fehr. Und auch in seinem Hörspiel kommt sie zum Tragen. Etwa dann, wenn die Figuren nicht im Perfekt, sondern im Imperfekt sprechen, was mitunter schöne Verfremdungseffekte ergibt. Außerdem hat sein Regisseur die Geschichte aus der Schweiz weggeholt, indem er sie teilweise in bayerischer Mundart inszeniert, um so auch zu unterstreichen, dass der Stoff allgemeingültig ist und die Geschichte überall spielen kann.
Ich denke schon, und mir ist das nur recht. Ja, die Schweiz ist Spielort für den Stoff, aber die Schweiz ist nicht das einzige Land und nicht die einzige Ländlichkeit, worauf der Inhalt zutrifft. Wie alle meine Geschichten ist auch diese Geschichte ein Bild. Es ist insgesamt eine Metapher. Also entsprechend, mir ist es nicht wichtig, dass man jetzt Folklore damit betreibt, sondern mir ist wichtig, dass es verortet ist als eine Art, wie soll man dem sagen, als plastische Empfindung, also auch als bildliche, als plastische, als riechende, als hörbare Empfindung, aber nicht als Huldigung einer Heimat oder Kritik an einer konkreten Heimat. Es ist die Kritik an einer kontemporären westlichen Heimat. Das vielleicht schon, aber nicht nur an der Schweiz. alle dürfen sich gern an der Nase nehmen.
Es geht uns alle an und um grundlegende Charakterzüge und Leidenschaften des Menschen. Man denke an den Ursprung dieses Stoffes, an das gleichnamige Grimmsche Märchen Similiberg, gewissermaßen die abendländische Variante von Ali Baba und die 40 Räuber. Welche Bedeutung haben Märchen für ihn?
Für mich sind Märchen die einzig wahren Geschichten, weil sie zeigen, dass sie Geschichten sind. Sie tun also nie so, als wären sie Realität. Das ist genau das Problem des Hyperrealismus überall. Er ist nämlich ganz einfach nicht möglich in Abbildung. Also entweder zeige ich, was ich tue, oder ich bescheiße. Und ich kann sehr nahe an die Realität heranbescheißen, heutzutage mit sehr vielen Mitteln. Aber für mich sind Märchen gerade und wegen ihrer Bildhaftigkeit die gültigen Geschichten überhaupt, weil sie zeigen, dass sie Geschichten sind und gerade darin Kraft entfalten, dass sie auch deutliche Charaktere zeigen und erst in einem zweiten Schritt Psychologie entwickeln, nämlich da, und das ist mir sehr wichtig, wo die Charaktere aufeinanderprallen. Also auch wenn sie zuerst deutlich sind, sobald man natürlich beginnt, Figuren zu mischen, wird ohnehin Komplexität und Unberechenbarkeit bis hin zu Willkür entfaltet. Deswegen kann ich getrost ganz deutliche, einfache Charaktere zeigen. Und erst später sie sich in Psychologie und Menschlichkeit entfalten lassen. Ja, das ist mir ein sehr wichtiger Grundzug oder Grundanliegen, das Märchen. Nicht zuletzt, weil das Märchen auch eine Erzählform ist. Das heißt also, dem Märchen ist bewusst, dass man es erzählen kann. Es arbeitet also immer wieder mit Repetition, mit Variation, mit Diversifikation und Reunion. Es ist sich bewusst, ich bin eine Erzählform. Ich werde erzählt, das heißt eben auch, ich klinge. Und im besten Fall klinge ich nach mir selber. Das ist ein weiterer Aspekt des Märchens, der mir nicht nur behagt, sondern so bin ich. Das ist meine Art des Seins. Ich bin ein Märchen, aber ohne Moral. Ich bin kein moralisches Märchen. Ich bin ein Märchen, das so lange zeichnet, bis ich die Frage oder den Schwebezustand, bevor absolut entschieden ist, erreicht habe. Und da muss ich oft kapitulieren, weil ich weiß die Antwort nicht und ich will sie so auch nicht wissen, weil man sie ganz einfach nicht wissen kann. Denn wenn die Dinge in Bewegung sind und dann sind sie offensichtlich im gesamten Universum, dann kann man sich nicht entscheiden, eine Moral hinlegen und sagen, das ist jetzt Gültigkeit ein für alle Mal.
Michael Fehrs Augenlicht ist nicht das Beste. Er laboriert an einer Sehschwäche, weshalb man annehmen darf, dass das Akustische eine wichtige Rolle für ihn spielt.
Ja, natürlich. Hören und Sprechen ist mein erster Zugang zu Verständigung in der Welt. Das heißt also, das Hörspiel ist entsprechend meine erste dramatische Form, bevor ich dem Theater, dem Film und so weiter begegnet bin. Also für mich ist es eine mögliche Urform, das Hörspiel, nämlich eine, die sofort anschließt, kaum ist die Erzählung als Urform abgeschlossen. Also ab dem Moment, wo ich ganz leicht beginne, einen Charakter zu verkörpern, da beginnt für mich schon Hörspiel und als solches ist es für mich eine sowohl natürliche Form als auch eine Form, der ich natürlich mein Leben lang enorm viel abgewonnen habe, weil ich sie ganz einfach als sinnliches Erlebnis liebe, was nicht heißt, dass ich jedes Hörspiel liebe. Es gibt Tonnen davon, die mir auch den Nerv rauben. Aber ich liebe die leicht inszenierte Form, die aber eine akustische bleibt, bis hin zu Musik, bis hin zu sehr erzählerischer Musik, wenn wir einmal so wollen.
Das war der Schweizer Schriftsteller Michael Fehr. Sein Hörspiel Simmeliberg in der Bearbeitung und Inszenierung von Kai Green, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Radio Bremen, wurde ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Januar. Für den Genuss von Hörspielen hatte die Audiokompaktkassette bekanntlich große Bedeutung. Und wer weiß, angeblich erfreut sich dieses Medium ja wieder einiger Beliebtheit und es erlebt, wie auch schon die totgesagte Langspielplatte, ein Comeback und Revival. Über die Ära der Kompaktkassette hat Pia Fruth unter dem Titel Record, Play, Stop eine wichtige und höchst interessante medienkulturelle Betrachtung verfasst, die im Transkript Verlag erschienen ist. Ulrich Bassange hat das Buch gelesen.
»1963 kam der erste Kassettenrekorder auf den Markt. Unscheinbar beige-grau, batteriebetrieben und so handlich, dass er in eine Manteltasche passte. In den Jahrzehnten danach eroberte die Kassette in einer stürmischen Erfolgsgeschichte den Alltag der Menschen, etwa als Mixtape, Demoband oder Sprachlernkassette. Eine Kassettenkultur entstand. Mit Walkman, Ghetto Blaster und Autoradio waren die Medien plötzlich überall dabei.«
Detail- und kenntnisreich schildert Pia Fruth, wie das Taschentonbandgerät die Demokratisierung der Aufnahmetechnik beförderte. Zu seiner Beliebtheit mag beigetragen haben, dass 1969 ein sprechendes Notizbuch die Astronauten der Apollo 12 in den Weltraum begleitete. Fortan steht ein kleiner Rekorder auf jedem Wunschzettel. Nahezu von Anfang an umarmt die Jugend die Kassettenkultur.
Mitschneiden aus dem Radio.
Nur ärgerlich, dass der blöde Moderator vorne und hinten reinquatscht. Manche Discjockeys allerdings spielen die Musik in voller Länge. In den 80ern wird die erboste Plattenindustrie den Slogan verbreiten:
Home Taping is killing music.
Doch kein echter Sammler oder Audiophiler lässt sich durch die verrauschten Bänder vom Schallplattenkauf abhalten. Damals nicht, heute nicht. Leider ist diese Hymne des Hometaping stilecht auf Kassette erschienen, nur ein Fake. Die Retortenkombo Bow Wow Wow entsprang dem Hirn des Hochstaplers Malcolm McLaren, der zuvor schon die Sex Pistols gemanagt hat. Der Aufruf zum Mitschnitt kommt in die Hitparade und macht die Plattenfirma reich.
Dann endlich der Walkman.
Eine Jugend schottet sich von der Welt der Erwachsenen ab. Alles, was denen bleibt, ist das laute Zischen, das aus den Kopfhörern dringt. Es wird als unhöflich und rebellisch empfunden und ist auch so gemeint.
Was kann man noch mit Kassettenrekordern anstellen?
Eigene Hörspiele aufnehmen. Sich dabei Tricks ausdenken, wie man durch geschicktes Ein- und Ausschalten schneidet. Den Kreativen unter den Kassettenkonsumern öffnet sich eine Welt der Eigenproduktion.
Mit der Kassette hat sich neben Flugblättern ein ideales Medium gefunden für die Verbreitung halb exotisch verrückter, halb künstlerisch-politischer Botschaften für ein spezielles Publikum aus dem sogenannten Underground.
Besonders Glückliche haben einen Mehrspurrekorder und vervielfältigen das Ergebnis ihrer Bemühungen auf Kassetten. Es entsteht die, Achtung,
Kassettentäter-Szene,
eine Do-it-yourself-Subkultur. Bis dato sind Produktions- und Vertriebsmittel teuer und in fremder Hand, undenkbar langwierig der Weg zu einer gepressten Schallplatte. Davor die Stationen Demoband, Studio, Plattenfirma, Presswerk, alles teuer und aufwendig. Jetzt geht das so. Deine Kassette ist ein Produkt. Instant.
Mein Herz ist so schön. Willst du es nicht sehen?
Gute Güte. Solche Musik und solche Texte waren 1982 vermutlich nur noch in den Provinzen möglich. Die Revolution hatte die Wohnstuben nie verlassen. Dennoch kauften sich diese netten Herren aus Ulm eine Bahnsteigkarte und versprühten gnadenlosen Stümpercharme. Und wenn man sich denn doch wieder richtig an diese Zeiten erinnert, dann war das lebensnotwendig.
So steht das 2008 im Blog Spurensicherung. Blogs hießen in den 80ern Fanzines und wurden billig vervielfältigt, kopiert, hektografiert, wie die Kassetten. Lebensnotwendig war es, einer erstarrten, von Kohl, Thatcher und Reaganomics regierten Welt wenigstens etwas und sei es nur Eskapismus entgegenzusetzen.
Immer nur ducken, immer alles schlucken, niemals auf Mucken, das ist der ganze Trick.
Für kurze Zeit ist die Lebendigkeit der Szene überwältigend. Dilettantismus nicht Hinderungsgrund, sondern Empfehlung. Kreativität kommt nicht von Können.
Die bestialischen Seligkeiten der Kassettentäter. Geföhnte Rübenschweine.
New Tits from the Cock.
Kommt noch schlimmer Tapes.
Musik aus der Steckdose auf der stille Säufer-Tapes.
Ihr Rezensent führte in jenen Tagen mal mit, mal ohne seinen Kollegen Karl-Ludwig Reichert einen, heute nennt man es Audioblog, beim Bayerischen Rundfunk. Mein Dasein als Kassettenonkel schneite mir in hoher Frequenz schier Unglaubliches ins Haus. Aus Australien Tapes von The Laughing Hands mit Haushaltsgeräten, mehreren Kassettenrekordern, ethnischen Stimmloops. Aus England kam The Amazing World of Mr. Concept, Straßenszenen, Telefonanrufe, Half- und Doublespeed-Gesänge. Amazing. Das war ein wirbelndes, schäumendes, sprudelndes Treiben quer über den Globus. International ebenso wie regional. In den Titeln deutscher Kassettensampler spiegelt sich ironischer Heimatstolz.
Sampler Südwest. München ist die beste Stadt der Welt. München ist tot. Die Düsseldorfer Leere. Erlanger Unzucht.
Die Berliner Kassettentäterszene gebiert Monstren wie die einstürzenden Neubauten, die tödliche Doris und Sprung aus den Wolken. Die späteren Hörspielmacher Frieder Butzmann und Wolfgang Müller stammen aus diesem Biotop. Um den Vertrieb kümmern sich die deutschen Produzenten im Alleingang, bis ein freundlicher Helfer auftaucht. Mit seinem
Kassetten- und Zeitvertreib, du bist so gut zu mir,
unterstützt Molto Menz die Chromdioxid-Gegenöffentlichkeit und formuliert 1983 in seinem Vertriebskatalog die Agenda.
Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne große Ansprüche, eben ein Experimentierfeld. Jeder kann mitmachen, eine Einladung an alle. Aber es wird nicht alles genommen.
Nicht alles, dennoch vieles, was man mit einem späteren Ausdruck zum Postpunk zählen kann. Meist männliche Einzelheinze mit dem damals modischen Synthesizer Korg MS-20. Reich ist Molto dabei nicht geworden. Das weiß ich, seit ich ihn auf einer Tour zu Deutschlands Kassettentätern in Altbauwohnungen und elterliche Reihenhäuser zwischen Schweinfurt, Mainz und Kiel begleitet habe. Und nein, wir waren nicht mit dem Fahrrad unterwegs, wie Pia Voth schreibt, doch fast ebenso legendär bei Starkregen mit einem Kühlerschaden auf der DDR-Transitstrecke. Ansonsten gibt es überhaupt nichts auszusetzen an den prallen und fetzigen 350 Seiten dieser Doktorarbeit, getragen von der sympathischen Liebe zu obsoleten Medien. Mein Resümee, Kassettentäter, ihr seid nicht vergessen.
Weißt du, warum Kassetten keine Zukunft haben? Weil man beim Plattenspieler den Tonarm heben und auf den nächsten Track legen kann. Andererseits, man kann aus Kassetten Bandsalat machen.
Sie hörten einen Beitrag von Ulrich Bassange. Das lesenswerte Buch Record, Play, Stop – Die Ära der Kompaktkassette von Pia Fruth ist im Transkript Verlag erschienen zum Preis von 34,99 €. Ende März fand in der Alten Schmiede zu Wien das Hörspielfestival Horchposten 3 statt. Der Zustand, die Welt, das Narrativ. So war die Tagung überschrieben, die der Frage nachgehen wollte, was das Hörspiel in Bezug auf Politik und Gesellschaft aktuell zu leisten imstande ist. Konzipiert und moderiert wurde die Veranstaltung von der österreichischen Schriftstellerin Michaela Falkner, die sich als Künstlerin kurz Falkner nennt.
Das ist ja mittlerweile das dritte Jahr. Und Kern von Horchposten sind ja diese Gesprächsrunden. Damit haben wir auch ganz im ersten Jahr begonnen, mit Rimini-Protokoll, Plamper, Milo Rau. Und diese Gesprächsrunden, da lade ich eben jeweils Hörspielmacher und Künstler ein. Das sind so eine Art Werkstattgespräche, wo wir über Arbeitsweisen erfahren. Letztes Jahr waren es die Arbeitsweisen von Redaktionen. Und genau, und wichtig ist mir in diesen Gesprächen immer der Aspekt Text. Ja? Wie kommt man zu Text? Wie arbeitet man mit Texten? Weil für mich selber auch gilt, am Anfang steht immer Text, von ihm geht alles aus und er ist irgendwie mein wichtigster Verbündeter. Und wie ich mich eben auf der Suche machte nach Autoren, die sich aktuellen Themen auch relativ rasch stellen und sehr aktuell schnell schreiben, aber auch auf hohem Niveau, kommt man natürlich sofort auf Elfriede Jelinek. Und ihr haben wir heuer eben, also wir haben immer 4 Tage, 2x2 Tage, und da haben wir den ersten Block gewidmet ihren Arbeiten. Einerseits am ersten Tag so mehr ihre Sprache und am zweiten Tag ihre Arbeit von den gesellschaftlichen Narrativen her. Genau, und das war für mich auch das Erstaunliche an diesem Hochposten, dass Elfriede Jelinek, also ihre Textberge und diese, wie sie sich mit Wut und Empathie auf die Welt, auf die Narrative stürzt, ja, und auf diesem literarisch so hohen Level, wie sie sich da dran macht und diese Weise, dass wir die also auch dann im Forum wirklich alle sehr bewundert haben und dass sie es ist, die schnell reagiert und dass auf sie Verlass ist. Ja, zum Beispiel, wir haben ja auch die Schutzbefohlenen diskutiert, also wir haben 3 Aspekte ihres Werkes herausgenommen, eben Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, da haben wir die Schutzbefohlenen gehört, dann Medienkritik, Bambiland und die Wirtschaftskomödie, also Kapitalismuskritik, vielmehr Kritik am Neoliberalismus. Und bei den Schutzbefohlenen, ich weiß nicht, wie weit Sie die kennen, aber da hat sie ja dann ein paar Monate später dem Hörspiel so eine Appendix und einen Kodex noch nach, eine Coda und einen Appendix nachgereicht, die sie auch selbst eingesprochen hat, selbst liest. Und das also auch so als Beispiel für eine Autorin, die da also diese Unbedingtheit und auch diese Glaubwürdigkeit verkörpert. Und ich habe ja dieses Jahr auch das erste Mal, gab es ja auch die Möglichkeit für in Österreich lebende Hörspielschaffende, also quasi die freie Szene eigentlich, zum Thema des diesjährigen Hochposten Hörstücke einzureichen. Und ich habe eben 5 Stücke ausgewählt. Es ging um keine Reihung, sondern ich habe halt vor allem auf die Qualität geachtet. Und ich habe eben da 5 Stücke ausgewählt und diese wurden vorgeführt und zur Diskussion gestellt. Und die freie Szene bekam also den ganzen letzten Abend eigentlich. Und das waren natürlich 5 sehr eigenständige und interessante Positionen. Aber wenn ich so die gesamten Einreichungen betrachte, auf diesen Hochposten bezogen, dann war es schon so, also jetzt lieb und freundlich von mir ausgedrückt, war das alles schon recht harmlos zum Großteil. Und ja, das fanden wir irgendwie eigentlich schade, weil es ja oft so der Impetus der freien Szene ist. Wir sind irgendwie die Wilderen, die Radikaleren, darum finden wir keinen Platz in öffentlich-rechtlichen Institutionen. Aber das ist oftmals gar nicht so. Mhm. Aber die 5 waren toll, keine Frage. Ich kann auch gern die Namen nennen.
Was hat diese Stücke ausgezeichnet?
Diese 5? Also einerseits, das wäre sehr interessant, weil jeder von den 5 arbeitet eigentlich auch noch in einem anderen Genre. Also Mieze Medusa ist Hip-Hopperin, Bruno Pisek hat einen Chor und also jeder hat, und zum Beispiel Felicitas Braun, die kommt eigentlich vom Theater, hat also Zugang zu Schauspielern und jeder hat das oder den Aspekt genommen, der ihm leicht zugänglich ist, wo er auch womöglich Freunde hat. Also man muss ja da an die Produktionsbedingungen denken, dass es ja eigentlich keine Budgets für die gegeben hat. Und wie halt jeder so aus dem anderen Genre was fürs Hörspiel versucht hat zu machen. Also das fand ich erstmal großartig, weil es also in diesem jeweiligen Urgenre des jeweiligen Hörspielmachers diese wirklich große Qualität lag. Ja, und die große Professionalität, wo sie auch wirklich abgestanden haben vor den anderen, weil es war gar nicht vorgesehen, dass wir nur oder so viele, also 5 auswählen, sondern es hieß vom Veranstalter auch, also wenn 10 gut sind, fangen wir um 4 am Nachmittag an. Und wenn nur 2 gut sind, wenn mir nur 2 gefallen, dann diskutieren wir nur 2. Also das hat sie ausgezeichnet. Ja.
Soweit die Künstlerin Falkner zu der von ihr konzipierten Wiener Hörspieltagung Horchposten 3. Bleibt mir noch der Hinweis auf unser nächstes Hörspielmagazin. Das kommt am 5. Mai im Anschluss an das Hörspiel des Monats. Für Ihr Interesse dankt Michael Langer.